Valerie Carré und ich, wir freuen uns sehr, dass wir für unseren Abendvortrag Herrn Professor Thamer haben gewinnen können, denn Herr Thamer ist nicht nur einer der renommiertesten deutschen Zeithistoriker, er ist auch mit der Geschichte Berlins bestens vertraut. In Berlin hat er studiert, hier wurde er promoviert und dorthin hat es ihn immer wieder hingezogen. Ich verweise hier nur auf seine Tätigkeit als Kurator der international beachteten und hochgelobten Ausstellung über Hitler und die Deutschen, die 2010, 2011 im Deutschen Historischen Museum gezeigt wurde. Von 1983 bis 2011 war Herr Thamer Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Münster und seither wirkt er am dort angesiedelten Exzellenzcluster für Religion und Politik als Senior Professor. Von den vielen Verpflichtungen, Ehrenämtern und Beiratstätigkeiten will ich hier aus Zeitgründen nur drei nennen, die stellvertretend für seine vielfältigen Funktionen und Positionen stehen sollen. Erstens, seine langjährige Tätigkeit als Prorektor für Lehre und studentische Angelegenheiten an der Uni Münster. Zweitens, seine Rolle als DFG-Fachgutachter für Geschichte. Und drittens, seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des Beirates des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes in Potsdam. Und das ist wohlgemerkt nur die Spitze des Eisberges. Von den zahlreichen Publikationen will ich hier auch aus Zeitgründen nur einige Monographien nennen. Am Anfang steht ein Buch über Linguet, Mablis, Babeuf, Revolution und Reaktion in der französischen Sozialkritik des 18. Jahrhunderts. Und seither ist Herr Thamer der Ideen- und Sozialgeschichte Frankreichs im 18. und 19. Jahrhundert treu geblieben. Explizit erwähnen möchte ich hier nur seine bei C.H. Beck erschienene Überblicksdarstellung zur Geschichte der Französischen Revolution von 2004 und seine Veröffentlichung zur Völkerschlacht bei Leipzig von 2013. Einer breiteren Öffentlichkeit, auch außerwissenschaftlich bekannt, wurde Herr Thamer vor allem durch seine Studien zum Nationalsozialismus und zum europäischen Faschismus. Sie alle kennen sicherlich sein immer wieder aufgelegtes Buch Verführung und Gewalt. Deutschland 1933 bis 1945, das erstmals 1986 erschien und dann 2002 um ein weiteres Buch zum Nationalsozialismus ergänzt wurde. Es gibt noch einen dritten Schwerpunkt, die Kulturgeschichte von Sammlungen, Ausstellungen und Museen. Dazu ist vor knapp 2 Jahren ein Buch bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft unter dem Titel Kunst sammeln, eine Geschichte von Leidenschaft und Macht erschien. Daneben veröffentlicht Herr Thamer seit einiger Zeit auch Bildbände, von denen ich hier nur die beiden nennen möchte, die sich um Berlin drehen. Zum einen ein Band über Berlin im Dritten Reich, Herrschaft und Alltag unter dem Hakenkreuz von 2014 und, das habe ich mitgebracht, ein Buch über den Alltag in Berlin im 20. Jahrhundert, gerade erschienen. Dieser Band ist dann auch Ausgangspunkt des heutigen Vortrags. Lieber Herr Thamer, ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung nach Paris gefolgt sind und übergebe Ihnen das Wort.
Ja, lieber Herr Osam, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Sie haben diesen Bildband erwähnt, den ich vielleicht nicht ganz zu Recht zum Ausgangspunkt meiner Ausführungen gemacht habe. Das ist eine Koproduktion mit der Leiterin des Fotoarchivs, des Landesarchivs in Berlin. Und das ist in diesem Falle sehr wichtig, weil Alltagsgeschichte und das noch in Fotos aus einem riesigen Bildbestand an sich nur auch mit einem Pfadfinder zu lösen ist. Frau Scheche hat die doppelte Funktion als Pfadfinderin. Sie kennt die Bildsituation besser als ich. Und zweitens, sie ist Alt-68er Berlinerin. Das heißt, sie hat Erfahrungen, die ich nicht habe, wo auch das Subjektive eine Rolle spielt. Und ich habe in der Kooperation mit ihr Szenen aus dem Berliner Alltagsleben in Fotos gesehen, die mir als Student in Berlin nicht bekannt waren. Und das war Mitte der 60er Jahre. Also insofern wollte ich das nur erwähnen. Das Ganze verweist aber auf ein weiteres Problem. Alltag oder Alltagsgeschichte ist ein sehr, sehr weites und manchmal auch sehr diffuses Feld, wo es Perspektivierungen bedarf, um überhaupt das Material in irgendeiner Weise zu sortieren. Und zweitens, ich habe hier, das sehen Sie, den Titel leicht verändert. Das hat mehrere Gründe. Eine davon bezieht sich natürlich auch auf die zeitliche Dimension. Ich habe mir erlaubt, schon in den späten 40ern mit der Trümmerzeit zu beginnen. Und ich ende mit den Jahren der Wiedervereinigung 1990, 91. Das hat einen noch weiteren Grund. Die Bildüberlieferung oder die Fotoüberlieferung für diese 90er Jahre, die wird nun völlig unübersichtlich. Erstens, weil teilweise die öffentlichen Archive damit noch nicht so weit sind. Und zweitens, weil das eine Zeit ist, die in meiner Wahrnehmung sehr unübersichtlich und noch unübersichtlicher als frühere Zeiten sind, aber auch ungemein spannend. Und ich habe das lieber ausgeklammert, weil das ein eigenes Thema wäre. Diese 90er Jahre würde ich als die wilden Jahre in der Berliner Geschichte des 20. Jahrhunderts bezeichnen, wo alles nebeneinander existiert und wo es sehr schwer ist, da einen Überblick zu bekommen. Das also vorab. Also Alltag ist ein weites Feld und bedarf zumindest für unsere Zwecke auch der Definition. Alltag ist, was sich in der Lebenswelt und in der Wahrnehmung der Menschen immer wiederholt. Der morgendliche Gang zum Bäcker, die U-Bahnfahrt am Arbeitsplatz oder der Familienausflug. Ich habe hier eine Straßenbahnschaffnerin aus den 50er Jahren ausgewählt, nicht nur wegen des Themas der Alltäglichkeit, sondern wegen eines zweiten Problems, was ich hier vorab ansprechen will. Das ist ein Foto, das von einem sehr renommierten amerikanischen Fotojournalisten, Will McBride, stammt. Wenn man sich als Historiker mit Bildern beschäftigt, gerät man immer in den Verdacht, man würde sie nur als Illustration benutzen. Das ist unter Kunsthistorikern ein üblicher Topos, dass wir, keine Ahnung, kein Sensorium für Bilder und bildästhetische Fragen hätten. Und das ist ein richtiger Einwand. Ich kann mich, das muss ich eben vorweg sagen, bei diesem großen Thema nur sehr bedingt auf diese bildästhetische Seite einlassen. Aber eins sollte klar sein, die ästhetische Qualität von solchen Fotos, die ja sehr, sehr unterschiedlich ist, sozusagen vom renommierten Fotografen, der hier seine Karriere begründet, wie dieser McBride, der dann später für Time und für wie auch immer publiziert hat, und dem normalen Knipser, der eben mal nur auslöst, ist gewaltig, aber muss eben auch berücksichtigt werden. Wobei die besondere Attraktivität von solchen Fotos natürlich, auch von anderen, die ich Ihnen von dem McBride zeige, daran liegt, dass hier eben sagen durch einen sehr konzentrierten Blick Wesentliches herausgearbeitet wird, was bei einem Pressefotografen nicht unbedingt der Fall sein muss. Und das wirft ein weiteres Problem auf. Ich muss also lauter sagen Einschränkungen machen. Öffentliche Bildarchive sind natürlich für den Historiker leichter zugänglich, vor allen Dingen, wenn es ums Copyright geht. Solche kommerziellen Einrichtungen sind ein teures Vergnügen und sind kaum zu bewältigen, auch für Verlage, die ein dickes Buch machen wollen. Das heißt, meine Auswahl bezieht sich vor allen Dingen auf das, was in öffentlichen Fotoarchiven zu bekommen ist. Es sei denn, es sind hier Editionen vorhanden, wie die über diesen McBride, die eben sagen, eine andere Dimension andeuten, die aber in der Regel von einem Verlag, also hier kommt das kommerzielle, materielle ins Spiel, ungern in dieser Masse gehandelt werden, weil das einfach zu teuer wird. So, nach diesen Einschränkungen, eine Weiterung. Alltag in dem Sinne, wie ich das eben beschrieben habe, bezieht sich eben auf das Vertraute, das sich immer wiederholt. In einer Frontstadt, in einer geteilten Stadt wie in Berlin, wo sich zwei antagonistische Wirtschafts-Gesellschaftssysteme und auch möglicherweise zwei kulturpolitische agierende Systeme gegenüberstehen und sich, sagen wir, in ein Brennglas auch weltpolitische Konflikte verdichten, gehört auch das Außergewöhnliche, das eigentlich Politische, die Erfahrung politischer Brüche, die tief in die lebensweltlichen Zusammenhänge eingreifen, eben auch zum Alltag der Menschen. Also ich benutze hier auch Alltag in einem weiteren Sinne und will das dann in zumindest vier Kapiteln untergliedern. Das erste beschäftigt sich eben mit diesem Verhältnis des Außergewöhnlichen zum Alltäglichen. Das zweite kurze Kapitel soll eben ausgewählte Kapitel aus diesem Alltagsleben behandeln. Das wäre in diesem Falle zunächst das Leben in der Trümmergesellschaft als Basis all dieser alltäglichen Erfahrungen, die in Berlin sehr lange nachwirken. Trümmerbilder können Sie in Berlin bis in die 60er Jahre ohne Schwierigkeiten auf sämtlichen Fotos finden. Und die Dichte der Bildüberlieferung, die solches thematisiert, ist ziemlich groß. Das nächste Kapitel unter der Überschrift »Das doppelte Schaufenster« ist die eigentliche Perspektive, an der ich das abhandeln möchte. Und das ist ja hier auch schon verschiedentlich angeklungen im Laufe des Nachmittags, weil eben auch diese Konfrontation und deren Grenzüberschreitungen auch in dem Alltagsleben der Berliner in Ost und West, vor allen Dingen in Ost, eine größere Rolle gespielt. Und dann zum Schluss ein klassisches Thema der Alltagsgeschichte, Leben und Arbeiten. Auch hier unter der Leitfrage, was gibt es an Gemeinsamkeiten, die trotz dieser Teilung existieren und wo sind systembedingte Unterschiede, die die Lebensformen deutlich prägen. Die Ereignisse, die nun das Alltägliche veränderten, waren im Falle Berlins ziemlich eindeutig. Das ist auch heute schon nun immer wieder thematisiert worden. Der Bau der Mauer im August 1961 und deren Fall am 9. November. Der Mauerbau waren allerdings schon lange Schritte der zunehmenden Teilung und der Sichtbarmachung dieser Teilung vorausgegangen. Sinnbildlich und auch immer wieder thematisiert, auch fotografiert, sind dafür eben solche Eindrücke wie die gepackten Koffer, aber noch interessanter die gehorteten Lebensmittel. Es hat vor einiger Zeit in Berlin im Gropiusbau eine Ausstellung gegeben über das, was Westberliner und Ostberliner in ihren Kellern oder auf dem Dachboden aufbewahrt haben. Und da können Sie diese Spuren dieser unterschiedlichen Alltagssituation ziemlich deutlich erkennen. Die zweite Zäsur ist natürlich von ganz anderem Gewicht, auch deswegen, weil sie sehr unerwartet oder in dieser Intensität unerwartet kam. sodass den Zeitgenossen eigentlich für die Charakterisierung dieser Vorgänge immer nur der Begriff des Wahnsinns eingefallen ist. In zig Interviews und dergleichen kommt das vor. Und da ist auch die Bildwelt relativ simpel. Da sieht man immer, sagen Menschen, die auf der Mauer tanzen oder die sich irgendwo auf dem Kurfürstendamm, sagen, die Wohltaten des Westens ansehen oder in Supermärkten staunen über das, was es zum Anfassen gibt, was man früher höchstens, sagen, im Werbefernsehen des Westens gesehen hat. Das wird sehr viel einförmiger, zumindest in der öffentlichen Überlieferung. Das ist das Problem, was ich angesprochen habe. Es gibt wahrscheinlich Unmengen von privaten Bildarchiven und dergleichen, die man nicht so ohne weiteres bekommen kann oder nur nach sehr langer Recherche. Und das konnte ich und habe ich auch nicht getan. Bilder eben nach dem Mauerfall werden zunehmend ähnlicher dem, was man aus modernen Metropolen an sich kennt. Die zeigen nicht mehr die Verbindungen zu charakteristischen politischen Prägungen und Eingriffen. Aber sie würden, wenn man genauer noch suchen würde, eben von dieser Unübersichtlichkeit und diesen wilden Jahren der 90er Jahre noch sehr viel mehr berichten. Wie schnell sich das verändert hat, wie sehr das in das mittlerweile globale oder ubiquitäre gegangen ist, können Sie daran sehen, dass es in Berlin mittlerweile zunehmend in der schon reichen Gedenkstätten und Erinnerungslandschaft nun mittlerweile auch Erinnerungsorte wie den Gedenkort Berliner Mauer gibt oder die Rekonstruktion des Tränenpalastes am Bahnhof Friedrichstraße, also jeder Übergangsstelle von West nach Ost oder vor allen Dingen, wo dann die Westbesucher sich am Abend von ihren Ostfreunden trennen mussten, deswegen Tränenpalast. Nun zu den Fotos. Sie sind ein bevorzugtes Medium, nicht nur der Erinnerung, sondern eben auch der Vermittlung von Identität, indem man, sagen, Lebenswelten aufgreift, sie festhält. Sie erleben in Berlin im Augenblick eine riesige Welle von Publikationen über West-Berlin, was ganz auffällig ist. Das hat damit zu tun, dass West-Berlin seit 1990 zunehmend in Vergessenheit geraten ist. Das Spannende war Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg oder was auch immer. Und in dieser Distanz heraus entwickelt sich eine eigentümliche Nostalgie, die sich nun Alltagsszenen aus West-Berlin zum Vorbild nimmt. Außerdem haben natürlich Fotos hier die Funktion, solche Ereignisse, die in das Leben der Menschen sehr eingegriffen haben, zu verdichten. Ich erinnere Sie nur an das Foto vom 13. August 1961, das aufeinander, oder das war zwei Tage später, Stoßen der amerikanischen und sowjetischen Panzer am Checkpoint Charlie, was ungeheuer wirkungsvoll inszeniert worden ist, indem also diese amerikanischen Panzer mit hoher Geschwindigkeit auf die Demarkationslinie zugefahren sind, scharf gebremst haben und damit sagen, einerseits der Bevölkerung das Bewusstsein vermittelt haben, wir sind doch da. Eben bei der Bild-Zeitung wurde ja erwähnt, dass der Vorwurf an Kennedy, aber auch an Adenauer war, dass sie sich am 13. August nicht sonderlich intensiv um das gekümmert haben, was in West-Berlin passiert ist. Und das andere war aber, was man in Berlin leicht übersieht, die sind keinen Zentimeter weitergefahren. Es war die Anerkennung des Status quo, die hier symbolisch ins Bild gesetzt worden ist. Also das werden Sie vermutlich nicht nur bei den Pressefotografen entdecken, sondern wahrscheinlich auch in anderen Fotografien, die aber hier keine Rolle spielen. Und es hat eben tiefe Auswirkungen auf die Lebenswelten, vor allen Dingen die Arbeitswelten der Berliner, vor allen Dingen derjenigen, die in Ost-Berlin lebten, in West-Berlin dann arbeiteten, das wurde eben am Beispiel der privilegierten Schicht der Theaterleute schon angedeutet, das betrifft aber Zehntausende von Normalbürgern, die eben hier nicht mehr arbeiten können. Und umgekehrt ist das der Moment, wo es in West-Berlin die Anwerbung von sogenannten Gastarbeitern gibt. Also die Italiener, die Spanier und dann vor allen Dingen die Türken. Also Berlin wird dadurch in einer gewissen Weise bunter, was sich dann eben auch in der Bildwelt niederschlägt. Der Bau der Mauer war gleichzeitig das Eingeständnis der DDR, das unfreiwillige Eingeständnis, dass in dem Systemwettbewerb, der auf ökonomischen und sozialen Gebiet ablief, man eine entscheidende Niederlage erlitten hatte. Bis dahin war sagen in beiden Seiten hier die Situation des sich gegenseitig sagen Überbietens des doppelten Schaufensters. Ich habe vergessen, Ihnen das eben zu zeigen. Das ist ein Beleg meiner These, dass ein sagen anspruchsvoller Fotograf wie dieser McBride eben die Mauer anders inszeniert als ein, ich nenne es mal Feld-, Wald- und Wiesenfotograf, indem er die Leere, die Hilflosigkeit, die hier entsteht, dadurch zeigt, dass er eben hier auch mit solchen leeren Flächen operiert. Das ist nun, sagen, die eigentliche Leitthese meiner Ausführungen, die Schaufenstersituation. Sie hat eine doppelte Funktion. Es ist ein Propagandaplakat aus der DDR, aus den 50er Jahren, was hier Grundlage für ein Forschungsprojekt des Potsdamer Zentrums für zeithistorische Forschungen ist, das ich mal hier übernommen habe. Also, Schaufenster hatte eine doppelte Funktion. Es war auf der einen Seite Ausweis des reichhaltigen Angebotes der Waren- und Konsumwelt, mit denen man zeigen wollte, dass man ein System hinter sich hatte, das in der Lage war, diese Versorgungsprobleme zu lösen. Es war aber gleichzeitig Metapher für die soziale und kulturelle Selbstdarstellung und Attraktivität der jeweiligen Seite. Und insofern war natürlich alles, was hier passierte, auch was sich im Alltagsleben niedergeschlagen hat, unter Umständen Teil dieser Schaufensterkonkurrenz, die hier stattfindet. Ich werde Ihnen dann auch zeigen, wie auch in den Fotos sich niederschlägt, dass man auch in diesem, sagen, materiellen Bereich ziemlich schnell unterlegen war. Auf der einen Seite eben überbordende Warenangebote bald nach der Währungsreform beziehungsweise der Berliner Blockade, die Vitrinen auf dem Kurfürstendamm, die dort stehen, sind in allen Bildern, die wir vom Kurfürstendamm haben, immer wieder dargestellt als Beleg dafür, dass man hier eine elegante Welt hat. Wenn Sie eine Straße weitergehen und sich Fotos daran ansehen, merken Sie, dass das wirklich nur Schaufenster war. Ich war selbst, als ich diese Fotos mir dann mehrere tausend angesehen habe, überrascht davon, wie man als Zeitzeuge sagen auch Opfer dieser Eindrücke wird und eben die Kehrseite, die Schattenseite, die es auch in Bild, in Fotos gibt, eigentlich relativ wenig wahrnimmt, sondern wirklich diesen Blick auf den Kurfürstendamm hat. Entschlüsselung dieser Fotos ist quellenkritisch natürlich auch eine wichtige Aufgabe. Es geht auch um die Entschlüsselung, also nicht nur der Tatsache, dass Bilder lügen, das ist ja ziemlich selbstverständlich und neuerdings, seitdem also bestimmte Presseorgane als Lügenpresse denunziert werden, ja nun sagen in aller Munde, zu Unrecht, aber es ist auch ein interessanter Hinweis und Versuch, sagen, die Motive dieser Art von Manipulation, die dahinter stecken, doch deutlich zu untersuchen. Wie gesagt, dieses gelingt vor allen Dingen auch mit solchen eindrucksvollen Fotos. Hier haben wir so einen der Täter, ein Pressefotograf, das ist jetzt hier jemand im Osten, den könnten Sie aber in dieser Form genauso im Westen sehen. Nur hier können Sie das anhand der Inschriften natürlich erkennen und der Berliner Zeitung, die hier ja schon erwähnt worden ist. Wenn man diese Bilder, egal ob sie nun lügen oder nicht, in einer Zeitreihe untersucht, nebeneinander stellt, kann man dann auch feststellen, was in relativ kurzer Zeit auch im alltäglichen Leben sich an kulturellen Veränderungen zeigt. Also nehmen wir noch einmal diesen Will McBride, der eben ein, wie ich meine, sehr guter Fotograf ist, der eben auf der einen Seite diese Schaffnerin da in ihrer alten Uniform gezeigt hat. Da hat man den Eindruck, die könnte auch noch aus NS-Zeiten oder Reichsbahnzeiten oder wo auch immer stammen. Und dann eben auch Kinder in kurzen Hosen, die in den 50er Jahren noch sehr häufig, sagen sich so, darstellten. Danach verschwindet das. Und der McBride hat dann eben auch eine Bildserie, wo man Ende der 50er Jahre vor allen Dingen junge Leute mit Kofferradios und einer Elvis Presley Frisur sieht, der Schmalztolle. Also das Bild der frühen 50er Jahre ist mittlerweile ziemlich verschwunden. Also das zu den Grundlagen einer historischen Quellenkritik. Bilder haben natürlich auch etwas Anmutendes, eine Anmutungsqualität an sich, indem sie hier zeigen alltägliche Szenen, wo das Eindringen der großen Politik auch in das Kinderspiel gezeigt wird. Ich bin hier in Berlin jetzt immer gefragt worden, welches meine Lieblingsbilder von diesen 1000 seien. Ich habe unter anderem dieses dazu gemacht. Kinder spielen hier ihre Erfahrung der Luftbrücke nach, mit einfachsten Mitteln. In diesem Fall von einem mir unbekannten Fotografen gemacht, das aber eben zeigt, dass wir gerade in solchen Bildern sehen können, wie das Außergewöhnliche, nämlich in diesem Falle die Luftbrücke, in das Alltägliche, auch in das Kinderspiel immer hineinwirkt. Zweites Kapitel, das Leben in der Trümmergesellschaft. Auch das nochmal ein Foto von dem McBride, was eben sehr viel eindrucksvoller ist als die unzähligen Bilder von Trümmerbeseitigung und von Trümmerfrauen. Also damit können Sie sagen, ganze Bildstrecken füllen. Das Leben in der geteilten 4-Sektoren-Stadt war eben von gemeinsamen Erfahrungen geprägt, die zunehmend sagen, sich eingeengt haben und überlagert worden sind von diesen Systemgegensätzen. Die gemeinsamen Erfahrungen der Nachkriegszeit sind solche Bilder. Die Trümmerbeseitigung, das Überleben. Es gibt unendlich viele Bilder von Flüchtlingen, die hier durch die Stadt ziehen, oder von Hamsterfahrten, die also nun in den 1946, 47, aber noch später Jahren dem Überleben in der Not dieser Stadt, vor allen Dingen auch aufgrund von Luftbrücke und dergleichen, hier eine Rolle spielen. Und die eben in diesem Falle auch ein bestimmtes Frauenbild hier transportieren. Die Trümmerfrau ist etwas aus der Notsituation heraus, eine vorübergehende Phase eines als selbstständig und leistungsstark eingeordneten Frauenbildes. Wenn Sie die Bilder sehen, die seit der Mitte der 50er Jahre dort vorhanden sind, ich zeige Ihnen die gleich, sehen Sie die deutlichen Unterschiede in Ost wie in West. Das andere klassische Bild für Aufbauleistungen sind Bautätigkeiten, in diesem Fall Straßenbau, aber es gibt es eben auch von vielen anderen Einrichtungen. Was in dieser Zeit neben diesen Gemeinsamkeiten noch relativ nebensächlich erscheint, aber immer stärker ins Bild rückt. Ach so, hier habe ich noch mal die Frauenbilder. Das ist jetzt Berlin-Ost, wobei man das dann in diesem Falle beliebig austauschen könnte. Sie können das daran sehen, diese Bilder stammen aus einer Berliner Bildagentur, die in den 90er Jahren, in diesen wilden Jahren, ganze Bestände aufgekauft hat. Hier etwas sagen vorliegt, was den Historiker zutiefst irritieren muss. Wir haben hier den Autor, den Fotografen nicht. Wir können wenig über den Kontext aussagen, denn auch für Bildanalyse, egal ob Fotos oder andere Formen von Bildüberlieferung, gilt dasselbe, was für jede andere Form von historischer Quellenkunde zu gelten hat. Auch ein anderes Frauenbild dann, das ist DDR-spezifisch, das ist die lesende Mutter. Wir haben unendlich viele Bilder von Kinderwagen schiebenden Müttern, nicht von Vätern, aber die lesende Mutter ist so ein bisschen der Propagandathese oder auch der Wirklichkeit, kann man darüber streiten, vom Leseland der DDR geschuldet. Dies hier ist sagen noch aus dem Volkspark Friedrichshain, wo man sagen auf längeren Strecken sich tatsächlich lesend ergehen kann. Die Auswahl der Fotos, die ich getroffen habe, ist eben von dem Einbruch des Politischen in diese alltägliche Lebenswelt geprägt. Das gilt dann eben auch für die Veränderungen von Lebensfeiern. In diesem Falle natürlich dem bekanntesten Beispiel, der Jugendweihe. Ein Foto aus dem Jahr 1988. Bekanntlich ist die Jugendweihe, aus Tradition heraus auch weit in die 90er Jahre von privaten Vereinen weitergetrieben worden. Die Hoffnung der westdeutschen Kirchen, dass nun alle zum rechten Glauben zurückkehren, erwies sich auch allein schon an diesem Beispiel als ziemlich überzogen und unberechtigt. Auch das ist ein Bild, was natürlich jugendliche Geselligkeit und Musik in den Dienste eben der politischen Macht, in diesem Falle von FDJ-Lern, stellt. Also hier verändert sich eben in den 50er Jahren zunehmend das, was noch an Gemeinsamkeiten im alltäglichen Leben da war, in die beiden Teile. Interessant ist, dass natürlich bestimmte Verhaltensformen im alltäglichen oder auch bei solchen Lebensfeiern sich trotz allen Veränderungen behauptet haben. Also die Jugendweihe hat dieselben Praktiken des Schenkens, der Erwartung von Jugendlichen, die also ein solches Fest herbeisehen, weil sie beschenkt werden, wie im Westen. Auch hier gab es eine interessante Ausstellung, deswegen habe ich dieses Thema etwas erweitert und von Bildern gesprochen, im Deutschen Historischen Museum, auch in diesen wilden 90er Jahren, wo hier die verschiedenen Geschenke, die zu den verschiedenen Familien- und Lebensabschnittsfeiern ausgetauscht wurden, in Ost wie in West nebeneinander gestellt wurden, mit einer erstaunlichen Parallelität. Das Einzige, was natürlich deutlich sich unterschied, war zunehmend die Qualität des Materials, nicht des Designs. Also es hat auch in der DDR mitunter ein anspruchsvolles Design gegeben, was heutzutage auch von den Museen ziemlich marginalisiert worden ist. Was aber deutlich ist, ist eben das, was man im DDR-Jargon Plaste und Elaste genannt hat, also ein relativ billiger und auch meistens als nicht sonderlich haltbarer Kunststoff, der hier benutzt wurde. Jetzt noch ein letztes Beispiel, bevor ich mich mit diesen Schaufenstern näher beschäftige. Ich hatte schon eben gesagt, die Grenzziehung schneidet immer stärker in das Leben ein. Natürlich mit dem Fall der Mauer, aber auch hier im Jahr 1959, also auf dem Höhepunkt der Berlin-Krise, haben Sie sagen ziemlich deutliche Hinweise auf die Sektorengrenzen, die auch bewacht werden. Das ist in den frühen 50er Jahren noch nicht der Fall. Und in den frühen 50er Jahren pflegen auch sehr viele Westberliner einen Sonntagsausflug sagen in den Ostberliner Teil, auch in der Absicht, dort billig einzukaufen, zu betreiben. Das wird dann immer schwieriger und mit dem Bau der Mauer endgültig vorbei. Nun zu dem doppelten Schaufenster. Das ist sozusagen dann schon die Kehrseite des doppelten Schaufensters, aber ich beginne erstmal mit der programmatischen Seite. Die DDR hat versucht, vor allem die Staatsmacht, diese Abschottung in den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder voranzutreiben, auch wenn die kulturellen Affinitäten und Prägungen ja immer noch stärker nachgewirkt haben. Und sie hatten einen, sagen, sichtbaren und nicht zu besiegenden Feind. Das waren an sich die Westmedien, vor allen Dingen das Fernsehen. Es ist bekannt, dass in der DDR diejenigen Regionen um Dresden herum, die nicht in der Lage waren, Westfernsehen zu sehen, immer spöttisch DDR-intern als das Tal der Ahnungslosen bezeichnet wurde. Das Hinüberschwappen dieser Werbung und der Moden können Sie in solchen Dingen sehen. Also Produkte, die auf dem DDR-Markt nicht zu erhalten waren, es sei denn, man war in der Lage, in den 70er Jahren in einem Intershop, also einem privilegierten Kaufort, wo sie Devisen haben mussten, einzukaufen. Und dann musste man sich die Jeans selber schneidern. Sie konnten also Jeansstoff erwerben. Und dieses Bild ist ein ziemlich häufiges, wie also hier nun selber genäht wird. Auch andere Lebensgewohnheiten des Westens waren irgendwann auch im Osten nicht mehr aufrechtzuerhalten, der Siegeszucht der Currywurst. Und das in der Schönhauser Allee, also einem der Vorzeigestraßen am Prenzlauer Berg, wo auch die Staatsgäste der DDR in der Regel im gesicherten Repräsentationswagen durchgeführt wurden. Knopkes Imbissstube galt also in Berlin als ein Beispiel dafür, dass eben diese Westernization unaufhaltsam ist und eben auch dieses hier gezeigt wird. Nun zu den Schaufenstern selber. Strategie der DDR war in den 50er Jahren eben die eigene Leistungsfähigkeit herauszustellen. Und dieses wurde eben auch von der SED-Führung deutlich gesagt. Das liest sich dann so, alle eigenen Maßnahmen, so hieß das Mitte der 50er Jahre, alle eigenen Maßnahmen sollten immer in ihrer Wirkung nach Westdeutschland und Westberlin und insbesondere auf die dortige Arbeiterklasse berücksichtigt und festgelegt werden, so Walter Ulbricht. Ein paar Jahre später musste er dann eingestehen, das war im Mai 58, nochmal Zitat Ulbricht, die ursprüngliche Konzeption, die DDR als Schaufenster des sozialistischen Lagers gegenüber dem Westen zu machen, konnte bisher nicht durchgeführt werden. Das war die nüchterne bürokratische Feststellung eines für Ulbricht sehr unangenehmen Tatbestandes, denn er wurde innerhalb des Ostblocks, also des sowjetischen Wirtschaftsimperiums, dafür scharf gerügt, denn da gab es so eine Art Arbeitsteilung und die DDR hatte eben auch hier besondere Privilegien gegenüber der Tschechoslowakei und Polen, wenn es darum ging, in diesem Wettbewerb nun die eigene Leistungsfähigkeit zu zeigen. Die Fotos, die wir dann von diesen Schaufenstern haben, zeigen, dass dieses immer weniger gelungen ist, hier ein breites Warenangebot zu zeigen. Dieses hier finde ich besonders schön. Das ist der Prenzlauer Berg in den 1980er Jahren und zeigt eben, was man so als Kleidung gehabt hat. Von diesen Bürgern lebt heute niemand mehr im Prenzlauer Berg, sondern fühlt sich, wenn sie überhaupt altersmäßig noch leben, sondern fühlt sich von so Leuten wie mir, die dort wohnen, natürlich herausgedrängt oder gentrifiziert. Das war die Situation. Oder auch hier ist ein Dreher drin, das ist also 1980, auch hier eben ein Schaufenster eines Lebensmittelsgeschäftes, was natürlich, wenn Sie das mit einem KDW oder irgendetwas vergleichen, nun hoffnungslos im Rückstand liegt und eben zeigt, dass dieser Wettbewerb verloren war. Das sind die berühmten Vitrinen auf dem Kurfürstendamm, die sozusagen das positive Gegenbild zeigt. Dass das bis zum Bau der Mauer für die Ostberliner eine permanente Herausforderung und auch ein Gefühl der Erniedrigung war, zeigt sich eben bei den unendlich vielen Kinobesuchen, die man sich leisten konnte. Es gab in Berlin bis 1961 eben die Möglichkeit, trotz der ungünstigen Umtauschkurse, die waren ja durch die in beiden Teilen unabhängig, aber aufeinander bezogen durchgeführte Währungsreform im Juni 1948 in einer Relation von 1:4 bis zum Ende gelaufen. Und durch Subventionspolitik hat der Westberliner Senat Ostbesuchern, und das sehen Sie hier, hier gibt es also eigene Ostvorführungen, die Möglichkeit eröffnet, zu sagen, günstigen Preisen im Westkinos zu besuchen. Das wurde interessanterweise von den amerikanischen Besatzungs- oder Schutzmachtbehörden mit ziemlichem Druck auf den Berliner Senat realisiert, denn die meisten dieser Filme waren amerikanische Produkte. Also hier eine Subventionierung, die eben auch mit dem Kino Schaufensterpolitik macht. Das ist wiederum die Glamour-Seite. Also die sehr frühe Einführung der Filmfestspiele in Berlin, die wir ja gerade wieder erleben, die dann eben auch hochgradig subventioniert wurde und eben für Westberlin dann eben nun den Hauch von Internationalität und Starkult hier vor allen Dingen verbreitete. Schließlich als Aushängeschild natürlich Luxusmeilen, die nach heutiger Wahrnehmung ziemlich bescheiden sind und irgendwann der Kurfürstendamm in den 70er, 80er Jahren ziemlich verkommen war zu einer Meile, wo es nur noch Hamburger und Ähnliches gab. Also hier hat man natürlich damit gepunktet. Es gibt unendlich viele selbst überhebliche Kommentare von Westberliner Behörden, die darauf hinweisen, dass natürlich gemessen am Kurfürstendamm das, was man in der Friedrichstraße, die ja von DDR-Seite auch in den 70er Jahren modernisiert worden ist, natürlich bei weitem übertrumpfe. Und das war dann so ein besonderes Aushängeschild, das berühmte Lokal Playboy von Alf Eden, der natürlich hier mit englischen Luxuskarossen aufwies. Also es war eine Auseinandersetzung, die DDR zunehmend sagen, verloren hat und die dann auch noch verschärft wurde, als durch die Passierscheine, die seit Mitte der 60er Jahre für Westberliner möglich wurden, auch das ein ziemlich bürokratischer, unangenehmer Akt, wieder sehr viele Westberliner nach Ostberlin nach den Jahren der Trennung kommen konnten und die dann vollgepackt, auch da haben wir Unmengen von Fotos, mit Taschen und mit Geschenken aus dem Westen ankamen und damit eben auch vor allen Dingen Hightech-Geräte für damalige Verhältnisse hier mitschleppten. Ich darf vielleicht noch, bevor ich auf dieses gehe, auf den Systemwettbewerb in diesem Bereich noch hinweisen. Die DDR hat nachgezogen, indem sie dann 1956 die Berliner Festtage entwickelte, die auf die Berliner Festwochen im Westen reagierten. Das war jetzt auf der Ebene der Hochkultur, wo eben dann hier die anspruchsvollere Kultur bis hin zur Präsentation des Berliner Ensembles und Bert Brecht, zumindest wenn es um das Schaufenster ging, nach außen dargestellt wurde und im Westen unterstellt wurde, er habe nur seichtes Amerikanisches zu bieten. Ein besonders beliebtes Stück, Nutznießung dieser Förderung von sogenannter Hochkultur im Osten waren Klassikerausgaben aus dem Aufbau Verlag, die dann auch von sehr vielen Westberlinern erworben wurden und die eben dieses Bild von dem Leseland festigte und auf ein gesamtdeutsches Lesepublikum abzielte, die zu günstigen Preisen sich das hier erwerben konnten. Wobei interessanterweise in Westberliner Presseerzeugnissen auch gelegentlich darauf hingewiesen wird, dass derjenige, der noch eine besondere Form traditioneller Kultur etwa im Theater und mit dem Buch erleben wollte und nicht nur Amerikanisches, der könne doch das sich im Berlin-Ost besorgen. Also hier wird mit diesem Gegensatz durchaus gespielt. So, ich hatte eben schon ein Foto, was nun zeigt, zweierlei zeigt. Erstens, diese Konfrontationssituation baut sich in dem Maße ab, in dem erstens nun man sich im Westen zunehmend auch an die Tatsache, dass hier eine Mauer steht, gewöhnt hat. Die Mauer wird immer mehr zur Bildwand für Graffiti oder dergleichen. Man hat sich nolens volens damit abgefunden. Und in dem Moment, wo diese Art von Politisierung, die aus dieser Schaufensterkonkurrenz heraus sich entwickelt hatte, sich abbaut und zum alltäglichen Entpolitisierten gehört, bildet sich gleichzeitig, das haben wir heute ja schon gehört, auch eine alternative Szene heraus. Ich habe hier nur ein Beispiel aus Kreuzberg, das damals der Bezirk war, wo sich diese Alternativkultur besonders entwickelte. Ein Politladen an der Oranienstraße, der also Ausweis dieser alternativen Szenen, die sich seit den 70er Jahren entwickelt hat, ausbilden. Berlin wird auf diese Art und Weise sehr viel widersprüchlicher, auch mit heftigen Konfrontationen, die vor allem in der Presse ausgetragen werden. Und das Interessante ist, auch dieses schwappt, das zeigen auch Bilder, in irgendeiner Form auch nach Ostberlin. Nicht nur bei den Jeans, die ich Ihnen gezeigt habe, sondern auch in der Kleidung und im Verhalten insgesamt. Dieses ist ein Beleg dafür, wie man versucht, von der Seiten der Staatsmacht nun dem etwas entgegenzuwirken. Solche Ausweiskontrollen In Normalzeiten hat es wohl sehr häufig gegeben. Es gab aber immer Ausnahmezeiten davon. Das waren die Zeiten, wenn meistens zu Pfingsten in Ost-Berlin Jugendfestspiele, Jugendfestival, internationale Festivals stattfanden. Dann zeigten sich alle, auch Behörden, Grenzkontrollen und dergleichen, immer von ihrer freundlichen, oder sie sollten sich von ihrer freundlichen Seite zeigen. Also diese Anpassung in der Kleidung, im Musikgeschmack und dergleichen war im Grunde genommen nicht mehr aufrechtzuerhalten und führte eben dazu, dass eben auch in den 80er Jahren das SED-Regime hin und wieder Stars aus dem internationalen Film- und Showgeschäft zu umjubelten Auftritten nach Ost-Berlin einladen musste. Es war die Situation entstanden, dass wenn es irgendwelche Popkonzerte in West-Berlin in Mauernähe gab, dass über die Mauer natürlich herüberschallte, auch bewusst herüberschallte, und dass auf der anderen Seite sich eine gläubige Fangemeinde versammelt hat, die aber ziemlich nervös wurde, weil sie das nun nicht live erleben konnte. Also bekannt ist dann bis hin zu Udo Lindenberg, der dann also auch von Honecker empfangen wird. Ich komme jetzt zum letzten Teil, nämlich der Basis von Alltagsleben, nämlich Leben und Arbeiten. Hier haben wir eine lange Phase der gemeinsamen Entwicklungen und Erfahrungen. Und wir haben zweitens, wenn wir die Bilder uns erstmal auf äußerlich nur so ansehen, auch den Eindruck, das sieht in beiden Seiten auch noch bis in die 70er, 80er Jahre genauso aus. Das täuscht aber aus mehreren Gründen. Also erstens zu den gemeinsamen Erfahrungen, die natürlich darin bestehen, dass die Kriegszerstörungen und die Folgen der Teilung, sagen, die Wirtschaftskraft von Berlin sehr viel stärker als von allen anderen Städten, gestört hat, und dass die einzige Rolle Berlins als Industriestandort, was durch das NS-Regime, vor allem durch den Zweiten Weltkrieg, noch gewaltig verstärkt worden war, nun zerstört war, und Berlin dann eben auch nach dem Ende der Luftbrücke, sagen, also West-Berlin, nur noch von westlichen Subventionen leben konnte, was auch dazu führte, dass zunehmend mehr Industrieunternehmen, sagen, nach Westdeutschland auswanderten, zumindest ihre Firmensitze nach Siemens und andere in die Bundesrepublik verlegten und in West-Berlin eigentlich nur noch Dependancen hatten oder Einrichtungen, wo dann Fertigungen von bestimmten Teilprodukten, also BMW ließ in Berlin dann Motorräder zusammenbasteln, was dann also von den Berliner Politikern als ein Riesenerfolg bei ihren Versuchen der Reindustrialisierung und der Stärkung der Wirtschaftskraft gefeiert wurde. Eines der klassischen Bilder ist eben hier noch die AEG, aber auch die hat dann immer mehr abgebaut. Was den Unterschied ausmacht, sind die Sozialformen, die sich in diesen Industrieunternehmen zeigen. Eine davon ist hier eine solche Brigadeversammlung, also die Kontrolle und Indoktrination, die hier vor allen Dingen durch den FDGB, also den DDR-Gewerkschaftsbund, ausgeübt wird und mitunter massiv, manchmal auch subtil stattgefunden wird. Wer einen der bekanntesten DDR-Filme mit Manfred Krug vielleicht vor Augen hat, erinnert sich an eine solche Szene in einer solchen Brigadeversammlung. Das war also die eine Seite, die hier eine Rolle spielt. Das andere, was zum Leben eben dazugehörte, war das Schlangestehen. Heute steht man nur noch vor Museumskassenschlange. Hier gehörte das zum Alltäglichen und war Gegenstand unendlich vieler regimekritischer Witze oder teilweise regimekritische Witze in der DDR. wo also nun der Hinweis, dass es in der HO billige Zitronen gäbe, alles andere überlagerte, selbst den offenkundigen Ehebruch der Ehefrau. Das war eine der beliebtesten Witze, die dort gehandelt wurden, die dann in der Bundesrepublik von dem Ministerium für gesamtdeutsche Fragen begierig gesammelt und dann sagen entsprechend in Propagandaschriften verbreitet wurden. Diese Situation der staatlich gelenkten Wirtschaft durch die HO, die also alle Lebensmittel und dergleichen Geschäfte sagen hier aufgesogen hatte, hatte den Vorteil, dass wiederum für Westberliner, solange diese Sektorengrenzen noch nicht unüberwindlich waren, solche HO-Läden in Grenznähe beliebte Einkaufsstellen waren. Auf diese Art und Weise hat natürlich auch die HO ihre Umsätze gesteigert. Jetzt habe ich eine Sekunde. Ein Bereich, der ja heute auch schon angesprochen worden ist, der aber auch zu dieser Konfrontation im Sinne des doppelten Schaufensters gehörte, war natürlich der Wohnungsbau. Erstens der Wohnungsbau als Beseitigung von gewaltigen Kriegszerstörungen, wobei man hinzufügen muss, Berlin hat seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine dramatische Wohnungsnot gehabt. Die kurzen Jahre der Weimarer Republik seit 1925, in dem also so etwas wie sozialer Wohnungsbau möglich war, scheiterte an den knappen Ressourcen. In NS-Zeiten wurden die Mittel meistens auf öffentliche Bauten, Militäranlagen und dergleichen verlagert, sodass sie schon einen langen Rückstau an Wohnungsnot mit sich herumschleppten, die dann durch den Krieg noch einmal dramatisch verschärft wurden. Hinzu kommt, dass auch dann dieser Wohnungsbau, das ist auf beiden Seiten der Fall, propagandistisch ausgenutzt wird im Sinne dieser Schaufenstersituation. Es gibt also unendlich viele Fotos, in dem also nun irgendein armes Mütterchen vor einem Riesentransparent oder einer Holztafel des Westberliner Senates oder des FDGB im Osten steht, wo also nun der soziale Wohnungsbau gefeiert wird, was eben zeigt, dass hier doch ein Riesenbedarf und eine Chance auf Legitimation gesehen wurde. Was im Westen dann diesen Anspruch von Internationalität herausgehoben hat, ist die internationale Bauausstellung IBA, die zum ersten Mal eben in den 50er Jahren im Hansaviertel in Berlin und auch hier, also das ist ein beliebter Fehler, das Le Corbusier-Haus steht nicht im Hansaviertel, sondern an der sogenannten Reichssportfeldstraße. Das ist die Straße zum Olympiastadion, weil es offenbar die Dimensionen, die der Baugrund im Hansaviertel zur Verfügung gestellt hätte, sprengte. Hier wird eben modernes Bauen gefeiert, wobei das Corbusier-Hochhaus immer Gegenstand scharfer Kritik auch war. In der DDR wurde das irgendwann nachgezogen. Sie hatten vorhin schon Beispiele aus dem Baugebiet zwischen Stalinallee und Alexanderplatz. Das ist der Bereich, der in den 60er, 70er Jahren im Sinne des sozialistischen Stadtbauwettbewerbes betrieben wurde, wo man eben auch auf nicht mehr diesen Zuckerbäckerstil der Stalinallee zurückgriff, der an sich sozial oder auch menschlich gesehen angenehmere Wohnformen hatte. Das waren höhere Räume, waren geräumiger, sondern das wurde jetzt in der Plattenbauweise standardisiert und immer enger gestaltet. Neben diesen Gebieten, also zwischen Alexanderplatz und Stalin oder Frankfurter Allee, kommen dann eben auf beiden Seiten in Berlin Trabantensiedlungen dazu, in West-Berlin besonders umstritten und immer wieder kritisiert, das Märkische Viertel, in Ost-Berlin eine ganze Kette von solchen Trabantensiedlungen wie hier das berühmt-berüchtigte Marzahn, was heute wieder versucht wird, irgendwo etwas attraktiver zu gestalten. Die Kehrseite der Wohnungssituation, des Wohnungsbaus und der knappen Ressourcen in Ost-Berlin ist dann vor allen Dingen die Vernachlässigung von sagen älteren Wohnbeständen. Ich habe hier ein Beispiel vom Prenzlauer Berg. Es gibt heute unendlich viele Fotobändchen, die diese Wohnsituation zeigen und die man sich im Kontrast zu dem, was sich da jetzt entwickelt hat, eigentlich kaum schärfer vorstellen können. Diese Wohnförderung, die dann nur stellenweise durchbrochen wurde als Vorzeigeobjekt, also Wiederaufbau des Nikolaiviertels als Musterbeispiel, oder die Sanierung einzelner Straßen im Prenzlauer Berg aus Anlass der 750-Jahr-Feier Berlins, die auf beiden Seiten 1987 begangen wurde, sind die Ausnahmen. Dort wurde alles bei den knappen Ressourcen, die man auch innerhalb des sowjetischen Wirtschaftsimperiums noch hatte, hingebaggert. Ein Grund dafür, dass die Unzufriedenheit über die DDR in Leipzig und Dresden besonders groß war, war die eklatante Benachteiligung dieser urbanen Zentren durch die Schaufensterpolitik, die noch immer sagen auf Ost-Berlin bezogen wurde und die dann allmählich zu einer sagen Politisierung neben anderen natürlich geführt hat. Also hier kommt es zu einer Verschärfung der Kontraste. Aber gleichzeitig, das vergisst man heute, der Prenzlauer Berg als Mythos von Wolf Biermann oder anderen dann besungen, entsteht in DDR-Zeiten, nicht erst durch die sagen Wiedervereinigung. Man hatte hier zu diesem Jubiläumsjahr, der 750-Jahr-Feier, ausgewählte Straßen um die Schönhäuser Allee sagen bereits saniert. Also ein interessanter Vorgang. Die Wiederentdeckung des Altbaus und seine aufwendige oder weniger aufwendige Sanierung, die in West-Berlin in den 80er Jahren auch aufgrund der Hausbesetzerbewegung beginnt, schwappt mit einer für die Verhältnisse charakteristischen Verzögerung von vielleicht einem Jahrzehnt, das kann man schwer definieren, dann eben auch auf den Ost-Berliner Teil übrig, wobei natürlich das immer nur einige Tropfen innerhalb sagen einer Wüstensituation waren, wie dieses Bild zeigt. Irgendwann wird diese Situation bekanntlich politisiert und seit den Kommunalwahlen in Ost-Berlin oder in der ganzen DDR, deren Manipulationscharakter nun unübersehbar war, wächst eben auch der politische Protest. Hier eines der Zentren des Oppositionsgeistes in der Gethsemane-Kirche und damit dann die beiden letzten Bilder, die meine These nochmal unterstreichen sollen. Diese Alltäglichkeit, die ich zwischendurch gezeigt habe, verschwindet oder wird an die Seite gedrängt, zumindest wenn ich die Bildbestände richtig interpretiere, die wir hier haben, durch natürlich die Bilder der allgemeinen Mobilisierung und dann eben der Novembertage 1989, sowohl mit dieser Massenversammlung wie dann auf diesem berühmten Tanz auf der Mauer, den es ja in unendlich vielen Ausführungen gibt. Das heißt, bezogen auf die Generalfrage nach dem Schaufenster war das nun der allerletzte Akt in einer Geschichte, die eben hier trotz aller Bemühungen und trotz aller Gemeinsamkeiten, die es darunter immer gegeben hat, zu ihrem Ende gekommen ist. Das heißt, Hier hat das Außergewöhnliche wieder das Alltägliche in den Griff genommen und überlagert. Und erst so in den 90er Jahren ändert sich das. Und hier wird das Alltägliche dann zumindest, wenn meine Recherchen nicht trügen, unendlich bunter, als das je zuvor gewesen ist. Und damit schließe ich, bedanke mich für Ihre Geduld. Ich habe was Schreckliches getan.
Für Ihren gleichermaßen anschaulichen wie analytischen Vortrag. Ich hoffe, wir haben noch 5 Minuten. Falls Sie Fragen haben oder Kommentare. Herr Theis.
Vielen Dank, Herr Tamer, für ein Tour de Force, um hier in 3/4 Stunde mit Bildern einen Blick der Systemkonkurrenz zu skizzieren. Mhm. Ich hatte eine kurze und eine etwas grundsätzlichere Frage. Die erste ist, Sie haben geöffnet mit der Aussage, dass die 90er Jahren in Berlin den Bildern nach eigentlich immer weniger auffällig werden und sich sozusagen der Geschichte auch anderer Städte, den Eindrücken anderer Städte angleichen. Mhm. Damit könnte ich ableiten, dass die dahinterstehende Geschichte Berlins in den 90er Jahren auch ähnlicher anderer Städten wird. Würden Sie dem zustimmen? Also gilt das eigentlich für die gesamte Entwicklung oder nur die Bilder? Das ist eigentlich ein Trugschluss, wenn Sie das... Und die zweite Frage ist, ist doch nochmal eine quellenkritische Frage. Das haben Sie kurz angesprochen. Wir haben eine unheimliche Variierung von Typen von Bildern vorbeikommen sehen. Und das kann man in den kurzen Quellenangaben, insbesondere DPA, Picture Alliance, ich kenne auch diese Bestände, da kann man eigentlich gar nicht mehr finden, warum das Bild gemacht hat, auch warum es überliefert ist. Und bei Ihrem Begriff von Alltag kommen jetzt ganz viele Bilder vorbei, die offensichtlich Propagandabilder sind, die ihre Karriere auch dem Selbstbild der schaufensternden Staaten verdanken. Mhm. An Ost-Berlin ganz klar, die Frauen mit Kinderwagen, die Idylle der Sozialisten, das sind Propagandabilder. Was bleibt denn da noch von Alltag? Ich würde sogar bei Ihrem Lieblingsbild mit den Kindern und den Flugzeugen, diese spielenden Kindern, würde ich sogar sagen, das ist ein Propagandabild. Ich denke, es ist gestellt und es macht auf uns einen so starken Eindruck, weil da eine Mauer steht, die 48 ja gar nicht da war. Also rückwirkend wird dieses Bild noch viel kräftiger und ich halte auch das eigentlich für ein Propaganda- und kein Alltagsbild. Können Sie dazu noch etwas sagen? Das gilt ja nicht für alle, aber das kann man im Vortrag jetzt eigentlich gar nicht mehr differenzieren. Sorry für die Kritik, aber es muss kurz.
Ja, also ganz kurz zu dem Ersten. Ich hatte ja gesagt, diese 90er Jahre sind nach meinem Kenntnisstand auch von der zeithistorischen Forschung bisher ziemlich stiefmütterlich behandelt worden. Das war jetzt mein Eindruck der Bilder und mein Eindruck als Zeitzeuge. Das ist ja immer so ein Problem des Historikers. Aber zu der anderen, die sehr viel grundsätzlicher ist. Ich hatte ja gesagt, sehr viele der Bilder, die wir haben, sind Propagandafilme. Das liegt auch an ihrer Produktions- und Überlieferungssituation. Das sind in der Regel, was in den Archiven, die uns zur Verfügung stehen, übergekommen ist, Bilder, die von Pressefotografen stammen. Es ist überhaupt nicht richtig eruiert, was das eigentlich für Fotografen sind. Also hier muss ich zugeben, ich habe das in dem Buch über Berlin im Dritten Reich versucht. Interessanterweise hat das keinen von den Rezensenten interessiert, weil das offenbar zu diffizil ist. Mit solchen Büchern heute, die da also nun massenhaft auf dem Markt sind, unter anderem auch jetzt von mir, wird das umgangen. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen den Nostalgie- und was auch immer Effekt, der dabei mitschwingt. Aber an sich völlig d'accord. Nur, selbst wenn das Propagandabilder sind, auch Propaganda ist als Gegenstand von Untersuchung ungeheuer aussagekräftig. Man unterstellt, also von dem Hersteller, dass das ein Motiv ist, was überhaupt von Interesse sein könnte und was möglicherweise auch Einfluss ausüben kann. Das mit den spiegelnden Kindern, das ist keine Mauer. Das ist irgendwie, also im Hinterhof oder so. Aber natürlich, das vermittelt das Gefühl von Abgeschlossenheit. D'accord.
Und ich Tempelhof, das danach gebaut wird.
Ach so, das meinen Sie. Ja, das ist der Grundriss, Entschuldigung, der Grundriss des Flughafen Tempelhofs, 30er Jahre, der heute zum gigantischen Spielplatz mutiert ist. Aber noch einmal, zu der alltäglichen Situation gehört auch die Beeinflussung dessen, was man als alltäglich wahrnimmt. Sie können das an den Szenen aus den Wochen und Monaten nach dem Fall der Mauer sehen, wenn also sagen unendlich viele DDR-Bürger nach West-Berlin oder anderswo, vor allen Dingen, das ist überliefert, in Supermärkte gegangen sind, in Baumärkte, um sich aufgrund der desolaten Situation, viele waren ja selbst Handwerker, die sich ihre Hütte selber modernisieren mussten, für die brach eine ganze Welt zusammen. Oder sie waren auf eine eigentümliche Art und Weise plötzlich fasziniert davon, dass das, was sie bisher nur in der Werbung gesehen haben, Wirklichkeit war. Also das ist ein ganz interessantes Spiel. Ich behaupte nicht, dass ich das hier erschöpfend behandelt habe.
Ja, also das ist keine Frage eigentlich, sondern vielleicht nur ein Hinweis. Aber vielleicht kennen Sie das schon. Es gab halt eben vor 2 Jahren, glaube ich, so 2015, so eine Ausstellung in Berlin, die hieß Berlin West, also Berlin Doppelpunkt West. Und da gibt es einen Internetauftritt. Und bei diesem Internetauftritt, da haben Sie eine beeindruckende Sammlung von Privatfotografien. Und also die kann man ja halt im Netz alle anschauen. Das dauert immer eine Weile, weil die haben in der Regel eine gute Auflösung. Und vielleicht wäre es auch eben interessanter aufgrund des Einspruch, was da halt eben gerade ausgedrückt wurde, eben zu vergleichen, ob man da auch, ob dabei ein anderes Bild des Alltags entsteht als bei diesen Bildern, die mitunter tatsächlich da auch gestellt sind. Also auch dieser Pressefotograf da, der wirklich so ab Abgrund steht. Also es ist schon
Das ist eine Selbstinszenierung, nicht? Das ist ganz eindeutig. Ist, ja. Ja, also ich habe ja gesagt, so etwas ist natürlich ungeheuer wertvoll. Aber ich habe ein Bedenken dabei, was ich aber nicht an den Fotos jetzt aus Berlin, der, weiß nicht was, 70er, 80er Jahre festmachen kann, sondern aus Filmen, Privatfilmen aus der NS-Zeit. Ich habe mit einem Filmesammler und Macher zusammen da einen fürs ZDF, so etwas mit meinem Kollegen Götz Ali zusammen, kommentiert. Und ich hatte den Eindruck, dass das, was diese Schmalfilmer, diese Hobbyfilmer in der NS-Zeit gedreht haben, von der Motivwahl, von der Bildauffassung ziemlich abgeleitet war von dem, was Leni Riefenstahl und wie sie alle heißen, produziert haben. Also es ist die große Frage, ob das, der Status des Amateurfotografen schon ausreicht, um hier einen Unterschied zu markieren. Meine Vorstellung ist, Sie brauchen den fremden Blick. Noch einmal auf die NS-Zeit bezogen. Es gibt in Berlin jüdische Fotografen, die bis 1937 tätig sein können und dann eliminiert werden. Wenn Sie von einem, ich habe den Namen vergessen, das jüdische Museum hat das ediert, sehr renommierten Fotografen, der dann emigrieren musste, seine Feststimmung der Olympiade 1936 sehen, wo ja alles, wo die Fassade ja noch sehr viel deutlicher aufgebaut wurde, alles auf Hochglanz poliert war, dann fotografiert der Straßen mit riesengroßen Pfützen. Also genau das Gegenbild von dem, was in der offiziellen Bildpropaganda betrieben wurde. Also ich glaube, der fremde Blick ist das Entscheidende dabei. Ob das nun ein Knipser leistet, Weiß ich nicht, ich glaube es nicht. Aber auch dazu fehlt uns das Material und nebenbei auch die Mittel. So ein Verlag, der drängt einen nur, machen Sie mal schnell. Da also irgendwelche Bildanalysen zu machen, das passt nicht ins Konzept.
Mit Blick auf die Uhr muss ich meine eigene Frage zurückstellen. Morgen geht die Journée d'Etude weiter. Wir treffen uns um 9.30 Uhr. Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich, Herr Thamer, für Ihren Vortrag, Ihnen für die Diskussion und die Teilnahme. Die Referenten würde ich bitten, dass wir uns vielleicht vorne im Foyer treffen. Allen anderen einen schönen Abend.
Aber das meine ich, zeichnet so einen Star-Fotograf.